was hat sie am anderen so angezogen damals? Und oft einmal kämen dann so ganz theatralisch diese Erinnerungen zurück, wie toll das am Anfang war. Und ja, es ist einfach so, die Anziehung geht mit der Zeit in der Beziehung, wird weniger. Sie muss nicht verloren gehen, aber sie wird weniger.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Anna Stampfer. Es geht um ein Thema, das uns alle beschäftigt, das uns Menschen ausmacht. Es geht um das Thema Beziehungen. Anna Stampfer ist Paarberaterin und Sexualberaterin und sie hilft Paaren dabei, einen Neuanfang zu finden, neue Lösungswege zu entdecken und sie hilft auch Singles dabei, auch Altes verarbeiten zu können. Und im Gespräch sprechen wir über viele Dinge, zum Beispiel, welche Triggerpunkte es gibt, welche Emotionsschichten es gibt und was Liebe eigentlich ist und was der Unterschied zwischen Verliebtsein und Liebe ist. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge mit Anna Stampfer. Was sind die ersten Anzeichen, dass eine Beziehung dem Ende naht, Anna?
Das ist recht breit gefasste Frage, weil jeder Mensch unterschiedliche Grenze hat, wie weit er oder sie einfach in der Beziehung gehen mag oder wie weit man ja einfach das aushalten auch kann. Da gibt es einfach echt große Unterschiede von Mensch zu Mensch. Wichtig ist, glaube ich, auf sich selber zu hören und zu sagen, ah, okay, jetzt ist so ein bisschen meine Grenze erreicht, jetzt bin ich wirklich schon so am Ende und weiß gar nicht mehr weiter. Und da merke ich einfach, okay, da hat die Beziehung jetzt echt schon so viel verloren an Liebe, Leidenschaft, Zuwendung, Intimität, Freundschaft, an gute Momente, an Erfolgsmomente gemeinsam, dass man einfach sagt, okay, daran merke ich jetzt, dass die Beziehung wirklich ja nicht mehr so läuft, wie ich es mir wünschen würde.
Ist es eigentlich schlimmer auf sich, oder schlimm ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber was ist denn die größere Herausforderung, dass man immer versucht, es dem anderen recht zu machen oder dass man immer auf sich selbst schaut?
Ganz wichtig ist, da eine gute Balance zu finden, weil es dem anderen recht zu machen bedeutet, dass sie mich vielleicht verändern muss. Also man kann schon natürlich auf den anderen eingehen und einmal Verständnis haben, wenn der andere oder die andere eine schwierige Zeit hat oder einfach vielleicht einen Stress in der Arbeit oder gesundheitlich Probleme hat. Da kann man schon auf den anderen eingehen, auf jeden Fall. Aber sich dem anderen alles recht zu machen um jeden Preis ist auf jeden Fall etwas, was in einer Beziehung nicht passieren sollte, weil man sich da selber verliert und weil man dann nicht mehr mit beiden Beinen in seinem eigenen Leben steht, sondern einfach nur mehr versucht, der anderen Person alles recht zu machen. Nur auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, ist vielleicht auch wieder schwierig, weil eine Beziehung doch einen gewissen Konsent und eine Gemeinsamkeit an grünen Nenner braucht. Also es braucht einen Mittelweg zwischen die eigenen Bedürfnisse, sehr wohl zu wissen, was die eigenen Bedürfnisse sind und diese zu kommunizieren, aber dann in der Beziehung einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Wie finde ich heraus, was die eigenen Bedürfnisse sind?
Ja, das ist manchmal ganz schwierig, weil wir alle eigentlich kaum gelernt haben, so wirklich in uns reinzuhören und reinzufühlen, besonders die Männer. Wir Frauen sind da nur eher so, dass wir auf unsere Gefühle hören und diese auch ausdrücken, manchmal gern lautstark, manchmal in Tränen, manchmal im Rückzug. Da sind wir Frauen einfach von der Sozialisation her ein bisschen begnadeter, wenn es darum geht, reinzufühlen, was wir gerade fühlen und was unsere Bedürfnisse sind. Da ist es bei Männern schwieriger. Ich sehe immer wieder, ich meine, es ist vielleicht ein bisschen ein harter Begriff, aber diese toxische Männlichkeit von Männer dürfen keinen Schmerz empfinden. Männer müssen die großen Starken sein, die immer die perfekte Lösung auf parat haben. Und da ist es für die einfach nochmal schwieriger reinzufühlen, was sie eigentlich wirklich brauchen würden. Und es geht nicht nur um Gefühle, also die Gefühle zu fühlen und zu merken, was ist das, was sie eigentlich wirklich brauche in einer sicheren Bindung und in einer sicheren Beziehung, sondern auch so kleine Bedürfnisse wie, vielleicht habe ich jetzt gerade das Bedürfnis nach Ruhe oder das Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit, was natürlich ein großer Streitpunkt bei so mancher Beziehung ist, wenn es um Ordnung und Sauberkeit vielleicht im Haushalt geht oder eben um wie kann man sich erholen? Wie findet man Ruhe in unserer stressigen Social-Media-Arbeitswelt und in dem Alltag? Manche gehen Rennradl fahren, manche gehen joggen, die machen Sport und finden da ihre innere Ruhe. Manche schauen Serien, manche meditieren, manche kochen. Küchenmeditation kann auch super sein. Da reinzufühlen, was man wirklich braucht, ist manchmal gar nicht so einfach, aber es kann helfen, wenn man sich die Situation, also den Auslöser für ein gewisses Gefühl herholt und sich dann denkt oder sich fragt, was ist denn das jetzt eigentlich, was da in mir gerade vorgeht und warum bin ich jetzt grantig vielleicht mit meinem Partner, weil ich eigentlich einfach gerade das Bedürfnis nach, Ruhe zum Beispiel habe, wenn wir bei dem Beispiel bleiben.
Wie erkennt man, ob das dann wirklich das Bedürfnis ist oder ob es nur das wahre Bedürfnis überdeckt? Weil man kann natürlich sagen, okay, das Bedürfnis ist jetzt Sport zu machen, aber vielleicht läuft man ja dann eigentlich von den wahren Gefühlen wieder weg.
Wir alle haben primäre und sekundäre Emotionen zum Beispiel. Die Emotionen lösen dann auch Bedürfnisse in uns aus. Das heißt, wenn ich jetzt auf der primären Emotion bin und ich einfach gerade grantig bin oder ganz einen starken Stress in mir spüre und eine Anspannung, weil es in der Beziehung vielleicht gerade irgendwie eine Kleinigkeit gegeben hat, wie zum Beispiel die Kaffeetasse ist nicht in den Geschirrspüler geräumt worden. Das ist eins von meinen Lieblingsbeispiele, weil es bei ganz vielen Paaren zutrifft oder bei ganz vielen Menschen. Das ist so das banale Beispiel, die Kaffeetasse steht auf der Abwasch und nicht im Geschirrspüler. Und die eine Person, Person A, empfindet dann, ist grantig und spannt sich an und hat eigentlich dieses Gefühl und geht joggen und kommt zurück und eigentlich ist der Konflikt noch immer nicht gelöst, weil das Bedürfnis drunter eigentlich eher das ist, gesehen zu werden und wertgeschätzt zu werden. Wir alle haben eben diese primären und sekundären Emotionen und primäre Emotionen sind wirklich so die Basisemotionen. Da geht es um darum, eine sichere Bindung mit einer anderen Person zu haben. Das heißt, da sind die Emotionen so Angst, zum Beispiel Bindungsangst oder Angst davor, verletzt zu werden in einer Beziehung. Und weil diese Emotion so verletzlich ist, lagern sich andere Emotionen drüber. Und das ist dann zum Beispiel der Ärger oder manchmal kann man auch sagen, die zickige Frau. Vielleicht, wenn wir in so ganz plakative Männer-Frauen-Beispiele drin bleiben, die zickige Frau, die dann nur nörgelt oder der Mann, der sich zurückzieht. Männer sind oft und da nicht immer, also man darf nicht alle in eine Schublade stecken, aber tendenziell Männer, weil sie einfach so sozialisiert werden, sind die, die sich zurückziehen und dann einfach nichts dazu sagen oder Fußball schauen gehen und Bier trinken und das in sich hineinschlucken. Ja, wie man das wirkliche Bedürfnis herausfindet, das braucht ein bisschen Übung. Manche Menschen meditieren ganz gern und kommen so auf das Bedürfnis. Man kann sich auch die Frage stellen, was steckt drunter? Ist aber gar nicht so einfach. Und da wäre man vielleicht an dem Punkt, wo es dann sinnvoll wäre, eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, weil man durch bestimmte Fragetechniken oder auch durch die gemeinsame Zeit, zum Beispiel als Paar in einer Paarberatung, die Möglichkeit hat, auf die primären Bedürfnisse unterzuschauen.
Macht eine Paarberatung auch Sinn, wenn alles gut läuft?
Ja,
quasi
auf jeden Fall.
Um die Basis zu stärken.
Ja, voll. Die Basis stärken ist immer gut und ich vergleiche es ja manchmal gern mit dem Pickerl, das man fürs Auto macht oder dem TÜV oder vielleicht dem präventiven Zahnarztbesuch einmal im Jahr oder für uns Frauen Frauenarztbesuch oder Gynäkologe einmal im Jahr, weil es einfach eine Prävention ist. Und warum sollte man nicht auch einfach seine Beziehung gesund halten und als Prävention vielleicht einmal im Jahr Beratung aufsuchen? Und ich kann fast versprechen, es gibt in jeder Beziehung Themen. Und die Themen, auch wenn die Beziehung grundsätzlich gut läuft, die Themen sind da. Und manchmal, wenn dann nur zusätzlich Stressfaktoren in die Beziehung reinkommen, dann werden diese Themen größer. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, frühzeitig gern mal reinzuschauen, was in der Beziehung so da ist. Und zwischenmenschliche Kommunikation und Beziehung ist immer ein stetig laufender Prozess. Das ist immer, manche sagen, es ist Arbeit, Beziehung ist Arbeit. Und damit kann ich mich nicht ganz identifizieren, weil Arbeit oft einmal für mich negativ konnotiert ist. Ja, es ist schon irgendwo Arbeit, weil man sich gemeinsam manchmal aufraffen muss, weil man darüber sprechen muss, welche oder sprechen darf, welche Dinge man erlebt hat oder wie man weitermacht oder Urlaubsplanung und so weiter. Aber für mich ist es einfach eher eigentlich so ein auf einem gemeinsamen Weg gehen und sich ja vielleicht manchmal unterstützen, wenn der eine über einen Stein gestolpert ist oder ja, wenn einer mal durstig ist, dem mal Wasser zu reichen. Manchmal auch gern einfach, wenn beide viel Energie haben, zu joggen und nicht auf den anderen zu schauen, den Weg gemeinsam nebeneinander vielleicht sogar daherlaufen. Nur irgendwann ist man auch vom Joggen, zum Beispiel, wenn man bei der Metapher bleiben oder bei dem Bild von den zwei Personen, die auf dem Weg joggen, einfach erschöpft, weil der Körper auch nicht endlich Energie hat. Und da geht es dann darum zu schauen, okay, vielleicht hat die eine Person noch ein bisschen mehr Kraft und kann die andere Person mitziehen, aufziehen, vielleicht ein Stück weit tragen und schauen, dass einfach beide wieder sich regenerieren und gemeinsam weitergehen können. Und vielleicht darf ich da noch kurz einhaken, es geht nicht immer nur um zwei Personen. Es gibt viele Leute, die nicht nur in einer herkömmlichen Paarbeziehung leben, wo zwei Menschen, und zwar eine Frau und ein Mann, sich gern haben, sondern auch Dreierkonstellationen, Viererkonstellationen, offene Beziehungen. Genau, die möchte ich da nicht ausschließen. Homosexuelle Paare nicht.
Ich habe eine Frage zur Arbeit. Und zwar, wenn es gibt ja die wirkliche Arbeit auch noch. Und das ist ja, was ich mitbekommen habe von Freunden oder auch von Freundinnen, ist ja das immer wieder ein Thema, dass halt dann außerhalb von der Arbeit hauptsächlich über Arbeit gesprochen wird. Und dass man, wenn man quasi mal so die wichtigsten Lebensereignisse abgehakt hat, wie zum Beispiel man zieht zusammen oder man sucht nach einem Eigenheim etc. etc., dass halt auf einmal die Arbeit das bestimmende Thema ist und dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, warum man mal zusammengekommen ist. Stellst du das auch fest?
Das stelle ich hauptsächlich eigentlich bei Paaren fest, die Kinder haben, weil Kinder nur mal ein zusätzlicher Faktor in der Beziehung sind, die viel Positives mit reinbringen können und aber auch vieles, was in der Beziehung davor schon schwierig war, verstärken. Und gerade bei Kindern, heutzutage arbeiten ja Männer und meistens Frauen dann auch bald einmal wieder. Und es gibt das Kind nur zusätzlich und dann leben die meisten Eltern nebeneinander her, weil einfach kaum mehr Zeit für Paarzeit ist. Und dann kommt irgendwann die große Enttäuschung, also die Blätter fallen von den Augen und alles, die Paare sehen, dass sie eigentlich kaum noch Gemeinsamkeiten haben und wissen eben gar nicht mehr, warum sie sich damals verliebt haben. In der Beratung frage ich oft, wie haben sie sich kennengelernt und was hat sie am anderen so angezogen damals? Und oft einmal kämen dann so ganz theatralisch diese Erinnerungen zurück, wie toll das am Anfang war. Und ja, es ist einfach so, die Anziehung geht mit der Zeit in der Beziehung, wird weniger. Sie muss nicht verloren gehen, aber sie wird weniger, weil einfach Liebe, Stabilität und Sicherheit braucht. Und alles, was stabil und sicher ist und immer wiederkehrend ist und was alles einfach schon zum Ritual geworden ist und Alltag geworden ist, ist nicht mehr so prickelnd, weil es nicht mehr viel Neues gibt. Eben, es wird dann nur mehr über die Arbeit gesprochen, weil viele Dinge, die neu sind im Leben, bereits gemeinsam erlebt worden sind. Und was bleibt, sind halt gemeinsame Erinnerungen. Und eben, Liebe hat halt einfach den Preis, eine stabile Beziehung, dass die Anziehung weniger wird, weil es wenig Neues gibt, weil man einfach schon so viel miteinander erlebt hat. Und das ist leider das Paradoxe, dass einfach Erregung, also sexuelle Erregung, wo sich viele darüber auch definieren, was eben Anziehung ist oder so, oder was in der ersten Zeit der Beziehung sehr da war, einfach ein Hindernis und Abstand braucht und Anziehung braucht. Und das wiederum geht eigentlich nicht einher mit einer sicheren Bindung, also einer sicheren Beziehung, weil die eben, wie gesagt, einfach Nähe braucht. Und das ist leider das Paradoxon, in dem sich alle befinden, die in einer Beziehung sind. Und es gibt natürlich, man kann von außen ein bisschen was reinsteuern und man kann innen drin arbeiten in der Beziehung oder die Beziehung mal ein bisschen öffnen für gewisse Dinge, gemeinsam in den Swingerclub gehen, um von außen einfach einen neuen Input reinzubringen. Aber ja, es gehen vielleicht so gewisse Dinge doch einfach verloren in einer Beziehung, wenn man lang miteinander zusammen ist. Und was man nur dazu sagen kann, ist, dass die Partner sich ja natürlich auch weiterentwickeln. Wir als eigenständige Personen, wenn wir in einer Beziehung zum anderen sind, wir entwickeln uns ja auch weiter und haben einen neuen Job oder einen neuen Freundeskreis, ein neues Hobby. Die Persönlichkeit steht ja nicht still und entwickelt sich weiter. Und manchmal entwickeln sich die Personen, die in einer Beziehung sind, einfach auseinander. Und wenn wir vielleicht nur mal bei diesem Beispiel von diesem Weg bleiben, wenn wir bei dem Beispiel bleiben von dem Weg und bei einem Paar sind, wo ein Mann und eine Frau in einer Beziehung sind, und die einfach nebeneinander diesen Weg gehen und sich dann auch teilweise einfach ein bisschen umorientieren, ein bisschen umschauen, vielleicht gibt es da einen anderen Weg nur und den anderen Weg einschlagen und dann geht die Schere immer weiter auseinander und dann weiß man vielleicht gar nicht mehr, warum man eigentlich zu Beginn den gemeinsamen Weg gegangen ist. Und ja, heutzutage gibt es ganz viel oder viele Personen, die so Lebensabschnittspartner haben und immer wieder in andere Beziehungen reinhüpfen. Schlussendlich, was man da dazu sagen darf, ist einfach Themen, die man in der anderen Beziehung hat, also Probleme oder Konflikte, die nimmt man meistens mit in die nächste Beziehung. Also die spiegeln sich meistens vielleicht nicht genau gleich, aber der Grundkonflikt wird der gleiche sein. Und Personen, die dann eben sagen, ja, dann brauche ich eine neue Beziehung, weil ich weiß gar nicht mehr, warum ich mich am Anfang in die verliebt habe, dann kann sein, dass man in der nächsten Beziehung Ähnliches erlebt.
Wann weiß man denn, ob es Liebe ist? Also wann weiß man, dass es vom Verliebtsein, also ich glaube, dass das mal, also ich glaube, dass man nicht vom Anfang an Liebe empfinden kann. Also vielleicht Vater-Kind-Mutter-Kind-Beziehung, dass das von Anfang an Liebe ist. Aber ich glaube, dass es auf Anhieb nicht möglich ist, sofort Liebe zu haben. Es ist halt, glaube ich, so eine Verliebtseinsphase und irgendwann ist wahrscheinlich Liebe oder auch nicht. Und wann weiß man, dass es Liebe ist? Also wie spürt man das? Wie findet man das heraus? Und nicht, dass man sich vorgaukelt, ich benötige die Person oder die Person gibt mir Sicherheit, sondern es ist wirklich Liebe, die was mir auch Sicherheit gibt.
Ich glaube, da muss man davor definieren, was Liebe überhaupt ist. Und das ist ganz schwierig. Und es gibt so viele gescheite Leute auf dieser Welt, die schon versucht haben, Liebe zu definieren. Und es gibt etliche Definitionen. Wenn man das Internet aufmacht und da ein bisschen googelt oder von mir aus ChatGPT fragt oder die KI fragt, es gibt tausende von Zitaten und Versuche, Liebe zu definieren. Für mich ist Liebe ein Konglomerat an verschiedenen Emotionen und deshalb gibt's Mutterliebe oder Liebe zu Geschwistern, Geschwisterliebe oder eben die Liebe zum Partner, weil das für mich einfach ein Komplex aus verschiedenen Emotionen ist oder Erlebnissen ist, die ich mit dieser Person teile. Zum Beispiel meinem Bruder gegenüber empfinde ich vielleicht Vertrauen, Wertschätzung, viele Gemeinsamkeiten. Und meinem Partner gegenüber empfinde ich das auch. Da empfinde ich vielleicht auch Vertrauen, gemeinsame Erlebnisse, Wertschätzung, Respekt und so weiter. Aber bei meinem Partner, und das habe ich zum Beispiel bei meinem Bruder nicht, da empfinde ich einfach nur so eine Anziehung. Da empfinde ich vielleicht dieses Kribbeln im Bauch. Da empfinde ich nur zusätzlich den Wunsch, lang zusammen zu sein. Da habe ich vielleicht auch noch mal mehr das Bedürfnis danach, dass er mich toll findet, dass er mich anziehend findet und so weiter. Und das ist für mich Liebe. Also einfach eine unterschiedliche Zusammensetzung an Gefühlen, Bedürfnisse und Erlebnisse. Und auf deine Frage zurückzukommen, woher ich denn weiß, dass ich wirklich verliebt bin und wann die erste Verliebtheitsphase vorbei ist. Die erste Verliebtheitsphase ist die Phase, wo man besonders stark eine Anziehung spürt dem anderen gegenüber oder der anderen gegenüber, wo dieses Kribbeln im Bauch ist, wo man weiche Knie kriegt, wo das man so richtig im Körper spürt, wo man so ganz sich denkt, ich glaube, ich werde verrückt. Man fühlt sich vielleicht ein bisschen wie wenn man was getrunken hätte oder irgendwelche Substanzen genommen hätte, wo man einfach auch sieht, okay, der Körper hat eine biochemische Reaktion auf den Menschen. Und das hat teilweise auch was mit Pheromonen zu tun, was wieder was damit zu tun hat, dass wir alle Menschen sind, die grundsätzlich biologisch gesehen oder evolutionsbiologisch gesehen Menschen sind, die sich reproduzieren wollen. Und wir riechen den anderen oder die andere Person und sind ganz außer uns, weil diese Anziehung und diese Verliebtheit vielleicht so da ist. Und damit checken wir einfach ab, ob unsere Gene miteinander potenziell gute Nachkommen produzieren würden. Und das ist die erste Verliebtheitsphase, wo eben alles so neu ist und noch spannend ist und alles so prickelnd ist. Und wenn das langsam nachlässt, dann kann wahre Liebe entstehen, weil Liebe eben sichere Bindung braucht. Und sichere Bindung entsteht erst mit der Zeit. Das kann nicht bei einem One-Night-Stand entstehen. Natürlich kann man sich bei einem One-Night-Stand schon super verbunden fühlen, aber oder beim ersten Date oder bei den ersten Telefonaten oder bei den ersten WhatsApp-Nachrichten oder was auch immer. Lass es sein, wie die Personen sich kennenlernen. Grundsätzlich entsteht halt eine sichere Bindung mit der Zeit und Bindung braucht Oxytocin, das ist das Kuschelhormon. Und ja, wenn man zum Beispiel ein Kind kriegt, ist die Beziehung noch nicht sofort da. Das entsteht einfach mit dem Oxytocin, das ausgeschüttet wird, wenn man sich nahe ist, wenn man sich körperlich nahe ist. Und zu sagen, wann genau das ist, ist schwer. Ich glaube, das ist auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich denke, man findet es heraus, wenn eben das ganz starke Prickeln nachlässt und man das Gefühl von Sicherheit bekommt. Sicher, dass man so sein kann in der Beziehung, wie man ist, ohne dass man sich verstellen muss und dass die andere Person einfach ja in einer sicheren Verbindung mit mir ist und dass sie da auch Sachen ansprechen kann, die vielleicht nicht so fein sind oder die mir schwerfallen oder der anderen Person schwerfallen, aber die Beziehung trotzdem stabil ist. Und da, glaube ich, setzt Liebe an.
Kann man sich in die Person neu verlieben? Ist das nochmals möglich? Macht das überhaupt Sinn?
Ich denke schon. Es gibt schon Paare, die eben länger miteinander bereits in Beziehung sind oder verheiratet sind und dann passiert irgendwas. Meistens kommt es nicht von irgendwoher, sondern wenn ich es jetzt aus meiner Praxis sagen darf und bitte nagelt es mir nicht fest, das ist nicht wissenschaftlich belegt, das ist jetzt nur mein Erfahrungsbericht aus meiner Praxis als Paar- und Sexualberaterin. Meistens passiert es, wenn eine Affäre stattfindet und das Paar sich entscheidet, weiterzumachen, weiter zu kämpfen und sich füreinander entscheidet, die Affäre beendet und dann in einen neuen Prozess quasi reingeht, ist mir schon einige Male berichtet worden, dass diese Verliebtheitsgefühle wieder da sind.
Wie würdest du einen normalen, unter Anführungsstrichen normalen Prozess einer Beziehung beschreiben?
Man hat verliebt sein, dann kommt die Liebe. Und was kommt dann eigentlich? Geht es dann immer so weiter?
Dann oder
was gibst du? Dann gibt es den Alltag, ja.
Ja, dann kommt der Alltag, genau. Und nicht bei allen, gell? Das kann ganz unterschiedlich sein. Und vielleicht muss man auch noch mit reinnehmen, es gibt Menschen, die leben in Fernbeziehungen oder sind beruflich immer wieder getrennt und kommen dann am Wochenende zusammen. Und das kann auch wieder einen anderen Verlauf haben, weil es einfach durch diese vielleicht berufliche Trennung oder landschaftliche Trennung immer wieder dieses Hindernis gibt, das zu überwinden ist. Und zwar, das ist diese Wegstrecke. Und da kann Anziehung und Leidenschaft und Liebe vielleicht länger oder für immer bestehen. Aber wenn wir jetzt bei so einem ganz banalen Beispiel bleiben von einem Mann und einer Frau, und jetzt sind wir leider schon wieder in diesem dualen System drin, aber es begegnet mir halt häufig in der Praxis so, von einem Mann an einer Frau, die gemeinsam Kinder gekriegt haben und zuerst super verliebt waren und alles ganz prickelnd war. Nach ein paar Jahren kriegen sie Kinder und sie haben geheiratet und ein Haus. Und die Kinder sind dann im Volksschul- oder Hauptschulalter, Gymnasium. Und dann kommt die große Enttäuschung, dass beide Partner in dieser Beziehung sich denken, okay, wo sind wir eigentlich? Wer bin ich und wo ist die Frau, der Mann, in den ich mich mal verliebt habe, weil einfach so viel Alltag drin war. Und was kommt nach der Phase? Entweder man findet sich wieder gemeinsam, vielleicht mit Hilfe von einer Paarberatung. Vielleicht gibt es eine Affäre und die fliegt auf. Oder es gibt eine Affäre und sie fliegt nicht auf und die Affäre wird beendet. Und es gibt auch nochmal einen neuen Aufwind in der Beziehung. Oder man lebt einfach miteinander. Und das darf, glaube ich, auch sein. Und da geht es dann einfach auch um Beziehungen vielleicht auch im höheren Alter, beziehungsweise Beziehungen im höheren Beziehungsalter, wo sich einfach gewisse Dinge verändern, wo aber diese Sicherheit eigentlich mehr ist. Also es ist einfach, es verschiebt sich ein bisschen von dem prickelnden, aufregenden, vielleicht noch Lippenstift auftragen, wenn man sich trifft oder extra noch Deo drauf tun und den Bart rasieren oder sich überhaupt rasieren, bevor man sich trifft, hin zu, okay, ich kann einfach sein, wie ich bin, und selbst wenn ich jetzt mit Grippe im Bett liege oder Magen-Darm habe und einfach echt unschön ausschaut mit Augenringe und mir gerade alles zu viel ist, kann ich trotzdem in der Beziehung so sein, weil einfach durch die ganzen vielen Erlebnisse, die schon stattgefunden haben, und das Beziehungsalter und vielleicht der sicheren Bindung, die es in der Beziehung gibt, da einfach andere vielleicht Werte auch wichtig sind und wo ich einfach sein kann, wie ich bin.
Was ist eigentlich der Hauptgrund für Affären? Ist es die Neugierde, was anderes zu erleben, oder ist es das eigene Bedürfnis, einfach versuchen zu unterdrücken? Also, dass man versucht, alles, was einem umgibt, alles, was nicht passt, versucht einfach zu unterdrücken, indem, dass man sich neue Ereignisse im Leben sucht. Ist es die Neugierde oder ist es Zweiteres oder ganz was anderes?
Es ist auf jeden Fall ein Stück weit Neugierde. Und so sagt zum Beispiel Ulrich Clement, recht renommierter Sexualtherapeut, ist es der Wunsch nach Autonomie. Das heißt, in einer Beziehung, die einfach eben vielleicht stabil und sicher ist und wo ganz viel Alltag stattfindet und schon ganz viele Abläufe einfach total routiniert sind und man schon so mit der anderen Person zusammen ist, dass man sich selber vielleicht gar nicht mehr so sieht und sich selber gar nicht mehr so findet und eigentlich gar nicht mehr so weiß, okay, was wäre denn ich ohne die andere Person? Wie hätte ich mich entwickelt ohne die Beziehung? Und da kommt oft einmal so, der ist ganz versteckt, das ist ein bisschen tricky, der Wunsch nach Autonomie auf. Und das ist den meisten Personen nicht bewusst, dass das der Wunsch ist, autonom zu sein, sondern die erleben dann einfach bei einer anderen Person etwas, das sie sich vielleicht nicht gedacht hätten, das sie sich vielleicht gewünscht hätten, dass sie total umschmeißt, wo man vielleicht eben weiche Knie kriegt und vielleicht sogar kaltschweißige Hände, weil das einfach was Tolles, Neues, Prickelndes ist, und man da Autonomie erlebt. Genau. Es gibt aber auch andere, also es gibt auch andere Gründe, aber häufig ist es der unbewusste Wunsch nach Autonomie.
Man würde ja immer das sehen, was man sehen möchte, oder? Also ist es dann wirklich, wenn man jetzt nasse Hände bekommt oder weiche Knie, ist es dann wirklich so eine Art Aufregung oder möchte man in dem Moment die Aufregung unbedingt sehen?
Ja, es ist schon eine gewisse Art Aufregung. Vielleicht kannst du mal die Frage nochmal stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig verstanden habe.
Also ich habe mir gerade gedacht, um auf das Thema tiefer einzugehen, versucht man das bewusst zu erzwingen. Also ist es dann eine, man hat zwar den Wunsch nach Autonomie und vielleicht ergibt sich genau diese Situation, wo man halt auf einmal weiche Knie bekommt, oder man arbeitet unbewusst aktiv darauf hin und sieht genau das und will genau das wahrnehmen, obwohl es vielleicht sonst gar nicht da wäre.
Ich denke, dass es beides sein kann. Ganz so genau habe ich mich damit noch nie beschäftigt, aber ich denke, dass es beides sein kann. Es gibt sicher Personen, die vielleicht schon beim Einschlafen sich mal denken, boah, was anderes wäre mal super oder irgendwie habe ich den Wunsch nach mal was anderes zu erleben, vielleicht asexuell. Und dann gibt es aber sicher auch Personen, bei denen ist es eher so, boah, manchmal habe ich einfach die Schnauze voll von der Beziehung und manchmal ist mir gerade alles zu viel und dann kommt unbewusst die Person, wo man sich denkt, okay, das hat mir jetzt echt überrumpelt. Manchmal sind es Wünsche, dass man sagt, eigentlich würde ich mir wünschen, dass in meiner Beziehung dieses und jenes anders läuft. Und dann lernt man jemanden kennen und der oder die erzählt, bei mir läuft es genau so oder bei mir läuft es genau anders und ich hätte es auch gern anders und man fühlt sich da einfach verstanden. Also es geht da viel um Verständnis. Wenn es Konflikte in der Beziehung gibt, die immer wiederkehrend sind und für die es keine Lösung gibt, und man dann bei einer anderen Person einfach das ja, vielleicht die Lösung sieht oder findet. Aber wie gesagt, also da muss ich leider ein bisschen enttäuschend rein sagen. Meistens ist es so, dass diese Konflikte, die man dann, vor denen man wegläuft in der Beziehung und sie im Außen sucht, dort auch wiederfindet. Vielleicht nicht ganz genau gleich, aber der Grundkonflikt ist meistens ähnlich. Wenn man nicht an sich gearbeitet hat. Also das muss man vielleicht auch dazu sagen, es ist nicht immer so, dass die Grundkonflikte dann in der Beziehung wiederholt, in der nächsten Beziehung wiederholt werden. Wenn man an sich arbeitet und sich durchreflektiert, vielleicht sogar eine Psychotherapie macht oder sonst vielleicht ein Coaching oder Beratung in Anspruch nimmt, muss es nicht sein. Aber häufig ist es so, dass man den Rucksack, den man einfach hat, mitnimmt. Der bleibt bei dir und der, ja, fusioniert sich dann in der nächsten Beziehung wieder.
Wie verändert sich eine Beziehung, wenn man Selbstliebe erfährt? Löst es dann mehr Sicherheit aus? Löst es Konflikte? Löst es den Gedanken nach Affären? Weil kann man sagen, dass Affären auch mit dem zusammenhängt, dass man sich selbst vielleicht nicht so liebt, wie es möglich wäre?
Also Selbstliebe ist schon ein wichtiger Punkt, um überhaupt gesund in eine Beziehung reingehen zu können. Und zwar zumindest ein Mindestmaß an Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Und sich selber differenzieren zu können. Das sagt zum Beispiel David Snark, das ist ein recht großer literarischer. So, jetzt habe ich irgendwas erzählt, aber David Snark ist auf jeden Fall jemand, der viel weiß über Beziehungen. Der sagt, es braucht ein differenziertes Selbst. Also ich muss quasi mit beiden Beinen in der Beziehung stehen können und mich selber regulieren können, damit ich gut in eine Beziehung reingehen kann. Weil sonst kommt es zur Verschmelzung, also zu so Verschmelzungsfantasien und dann möchte ich unbedingt mit der anderen Person so nahe sein und damit ich einfach mich selber nicht regulieren muss, meine eigenen Emotionen und alles. Und das sind dann so symbiotische Beziehungen. Heutzutage sagt man in den sozialen Medien auch oft toxische Beziehungen. Genau, so für die Hörerinnen zum Verstehen. Selbstliebe löst vielleicht nicht den Wunsch nach einer Affäre. Also ich kann mich selber lieben und trotzdem das Gefühl haben, ich suche noch irgendwas, was in meiner Beziehung vielleicht nicht erfüllt wird, oder ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin da zu eng in meiner Beziehung drin und brauche ein bisschen Luft, brauche irgendwie was Eigenes noch, brauche noch einen anderen Input, oder vielleicht muss man auch differenzieren, was für eine Affäre es gibt. Gibt es Menschen, die bereits eine enge Freundschaft zu einer anderen Person als Affäre sehen, weil es einfach eine unter Anführungsstriche emotionale Affäre ist? Oder geht es um einen Kuss oder um eine Umarmung, oder geht es um Sex? Da wieder zu differenzieren, was ist es, was ist Sex? Also ist Küssen, Streicheln Petting-Sex oder nur Penetration? Genau.
Ich denke zum Beispiel, dass das oftmals, oder ich kann mir vorstellen, dass ab und zu der Gedanke aufkommt, man kann den Partner oder die Partnerin besitzen. Und ich glaube, dass das primär auch mit dem zusammenhängen kann, dass man nicht alleine sein kann. Und ich glaube, dass dieses Gefühl da, beziehungsweise einsam, also man kann eben, man fühlt sich immer alleine, sobald Partner oder Partnerin nicht da ist, und hat ein Gefühl von der Einsamkeit. Und aber auch wenn die Partnerin oder der Partner da ist, ist ja auch so, kann ein Gefühl der gewissen Einsamkeit aufkommen, weil man sich halt selbst nicht liebt. Und wenn man sich, glaube ich, selbst nicht liebt, kann man sich ja nicht den Freiraum geben, einfach mal alleine zu sein, zu entspannen, mal was anderes zu machen, sondern man ist halt einfach in dieser Abhängigkeit.
Ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir nie gelernt haben, uns selber zu lieben, sondern immer gelernt haben, streng zu uns selber zu sein und kritisch zu uns selber zu sein. Männer wie Frauen. Also da ist kein Geschlecht ausgenommen, alle Geschlechter dazwischen natürlich, aber sowohl das eine, also Frauenseite wie auch das Spektrum und die Männerseite haben nie gelernt, sich selber ja zu wertschätzen, nett zu sich zu sein, sondern eher immer kritisch zu sein und eher immer den Perfektionismus in sich zu suchen. Und das ist sicher auch ein Thema. Du hast gemeint, man kann sich einsam fühlen, wenn der Partner nicht da ist. Ja, da geht es vielleicht ein bisschen um Selbstliebe. Aber was ist das und wer definiert das? Das ist wieder Sache, wie weit geht Selbstliebe und wie definiert man das? Ich denke, das Wichtige ist, dass man einfach konfident mit sich selber ist. Also, dass man muss sich nicht abgöttisch lieben. Und wenn man das tut, dann sind wir eh schon beim Narzissmus. Und das ist wirklich eine Störung. Das ist pathologisch. Da gibt es das Krankheitsmanual. Da hat man dann eine psychische Erkrankung. Aber wenn man abgesehen von dem pathologischen Begriff Narzissmus, der Selbstliebe, und damit meine ich jetzt auch nicht den Begriff, den viele Menschen einfach in den sozialen Medien herumschleudern, du bist mit einem Narzisst zusammen, weil ja, es gibt einige Narzissten, aber bei weitem nicht so viele. Es gibt vielleicht Menschen, die Narzissten ähnliche Züge haben, vielleicht auch in ihrer Persönlichkeit, aber nicht unbedingt die Menschen, die krankhaft in sich selbst verliebt sind. Das Thema ist einfach confident mit sich selber zu sein, seinen eigenen Körper und seine Persönlichkeit irgendwie einfach auch wertzuschätzen und okay damit zu sein. Und wir haben nie gelernt, allein zu sein oder mit uns selbst klarzukommen, aber eben vielleicht Meditation oder Yoga oder manche setzen sich eben auch aufs Rennrad und fahren dann allein mit sich eine Runde. Und das ist doch auch eine gewisse Art davon, mit der Einsamkeit, die man empfindet, umzugehen. Was anderes ist, wenn man sich in der Beziehung einsam fühlt. Da ist einfach ein großes Thema, dass man sich nicht sicher fühlt. Weil wenn ich mich nicht sicher fühle in der Beziehung, dann natürlich fühle ich mich einsam und natürlich habe ich Angst. Ich habe ganz banale Angst. Das ist wie ein kleines Kind, das nicht überlebensfähig ist ohne seine Mutter oder die primäre Bezugsperson, kann natürlich auch der Vater sein, aber vielleicht gehen wir von einer stillenden Mutter aus, die Nahrung und Liebe und alles für das Kind hat, und das Kind schreit, sobald die Mutter nicht da ist, weil es einfach nicht überlebensfähig ist. Und genau so sehe manchmal in den Beziehungen Paare, wo einfach eine Person ganz laut schreit und zwar schreit, hey, du bist nicht da für mich, ich brauche die so dringend. Ich habe das Gefühl, du bist nicht sicher da für mich. Und das artikulieren sie nicht so, sondern da kommen dann andere Vorwürfe und Generalisierungen wie und immer machst du dieses und jenes und immer vergissest du bla bla bla. Das sind dann diese eben oberflächlicheren Konflikte, aber ganz banal brauchen wir Menschen einfach zumindest eine sichere Bezugs- oder Bindungsperson. Und es ist immer der Bindungskontext, in dem wir agieren. Und wenn sich eine Person in einer Beziehung einsam fühlt, dann hat es was mit der Bindungssicherheit in der Beziehung zu tun. Und da kann man sich selber zwar vielleicht lieben, aber und an sich selber arbeiten und an der Selbstakzeptanz und an der Selbstwertschätzung und an der Selbstliebe arbeiten. Aber das ändert wahrscheinlich nichts an der Beziehung zu anderen Personen und an der Sicherheit, an der sicheren Verbindung, die man miteinander hat. Und da braucht es einfach beide dazu. Und am Anfang habe ich mal gesagt, ich finde, Beziehung sollte nicht als Arbeit deklariert werden. Aber da ist es vielleicht ein Stück weit Arbeit oder ein Stück weit einfach gemeinsames Gehen auf diesem Weg, weil Bindung einfach zwei Personen braucht. Mindestens zwei Personen, es können auch mehr sein. Mindestens diese zwei Personen braucht und wahre Begegnung basiert eben auf den primären Emotionen und sich da runterzulassen ist halt sauverletzlich. Also da muss man sich halt echt von der rohen Seite zeigen, die man hat, wie ein rohes, gebelltes Ei. Und das ist einfach gefährlich, weil so ein rohes Ei ist einfach super zerbrechlich. Und wenn ich mir nicht ganz sicher sein kann, dass die andere Person mich in meiner Zerbrechlichkeit nimmt, dann kann das nicht funktionieren.
Wir haben jetzt sehr viel über Paare gesprochen, aber du bietest auch Single-Beratung an, oder?
Ja.
Wie ist das?
Ähnlich wie Barberatung, nur dass es kürzer ist. Also bei Paaren mache ich 90 Minuten, bei Single-Beratung 50 bis 60 Minuten. So von den Rahmenbedingungen her. Welche Menschen in der Single-Beratung kommen zu mir? Manchmal sind es Personen, die sich gerade getrennt haben und einfach mit dem Trennungsschmerz, der ja echt riesig sein kann. Das kann ja sehr akute Krise für manche Personen, so eine Trennung. Die kommen dann und ich helfe ihnen und wir schauen einfach, wie man mit der Trennungssituation gut umgehen kann. Es gibt Personen, die kämen in der Single-Beratung, weil sie in der vorherigen Beziehung einfach Probleme mit Sexualität gehabt haben und sich gedacht haben, hey, eigentlich jetzt bin ich Single, jetzt möchte ich einfach das einmal angehen. Ja, aber hauptsächlich kämen wirklich Paare.
Mhm. Wir nähern uns dem Ende an, ne? Ich habe noch drei Fragen an dich. Ja, was sollte deiner Meinung nach jede Person in einer Beziehung lernen?
Jetzt hast du mich schnell gefragt. Was sollte jede Person in einer Beziehung lernen? Seine Bedürfnisse zu kommunizieren, die Bedürfnisse des anderen zu hören und dann gemeinsam zu schauen, wie man die Bedürfnisse beider Personen gut in der Beziehung behandeln kann. Das sollte jede Person lernen.
Wie kommuniziert man seine Bedürfnisse, ohne verletzlich zu sein oder zu viel hineinzuinterpretieren? Also, dass man dann quasi noch einen Seitenhieb dazu gibt, um die Person irgendwie zu verletzen, um den Standpunkt ganz klar zu machen, sondern dass man ehrlich seine Bedürfnisse kommuniziert. Wie gelingt das?
Ja, also grundsätzlich gibt's ja so Modelle der gewaltfreien Kommunikation zum Beispiel nach Marshall Rosenberg oder so, ja, wo man einfach versucht, das Verhalten oder die Situation so objektiv wie möglich zu beschreiben, dann zu beschreiben, welches Gefühl das in mir auslöst, welches Bedürfnis ich habe und welchen Wunsch. Das ist schon einmal so ein banales Kommunikationsmittel, um gut zu kommunizieren, ohne der anderen Person ein schlechtes Gewissen zu machen oder ohne die andere Person zu triggern. Schwierig ist einfach, und das passiert in jeder Beziehung, wir alle haben Trigger, wir alle haben vielleicht Verletzungen aus unserer Kindheit oder Glaubenssätze oder sind durch unsere Sozialisation mit irgendwelchen inneren Arbeitsmodellen aufgewachsen und haben das Gefühl, also können da immer wieder auch einfach getriggert werden. Und das macht die andere Person meistens unbewusst oder manchmal vielleicht bewusst, um was in der Person auszulösen, um eine Response zu kriegen, um eine Antwort zu bekommen oder um zu sagen, wie schlimm es eigentlich jetzt gerade wirklich ist und dass ich jetzt wirklich eine Lösung dafür brauche oder dass ich jetzt wirklich gerade nimmer kann und deshalb trigger ich den anderen. Das passiert immer wieder und dann steigern sich die Paare, die kommen dann in so einen Teufelsdialog rein, wo sie beide nur mehr schießen oder einer schießt und der andere zieht sich zurück und sagt gar nichts mehr oder beide ziehen sich zurück. Genau, und da sind sie in dieser Protestpolka eigentlich, die tanzen dann echt so eine Protestpolka, also jeder dem anderen nur mal mehr.
Ja. Sehr gutes Bild.
Ja, das kommt von Sue Johnson aus der emotionsfokussierten Paartherapie. Danach arbeite ich momentan auch ganz gern, weil das recht gut zeigt eben den Teufelsdialog, in dem man sich dann befindet, wenn das mit der Kommunikation nicht so gut funktioniert. Und der Antreiber für diese Worte, die man dann dem anderen zuschmeißt oder die Taten, die man dem anderen zuschmeißt oder dieses Tun, das man dann einfach zeigt, was der andere sieht, wird angeleitet durch die primäre Emotion. Und das ist immer das Bindungsbedürfnis dahinter. Das ist immer die Angst oder die Unsicherheit in der Beziehung. Und das ist immer der Antreiber für das Ganze. Und es ist immer ja schön und schwierig gleichzeitig zu sehen, dass die Paare eigentlich Gleiches wollen. Die wollen beide eine sichere Beziehung haben und die wollen beide einfach gesehen, gewertschätzt werden. Die wollen einfach ja geliebt werden. Vielleicht auch, wenn wir es nochmal in einem Bild haben, die wollen einfach wie ein Baby im Arm der Mutter einfach sein und manchmal einfach gehalten werden und manchmal einen Spaß miteinander erleben, aber die wollen einfach gemeinsam sein, so wie man ist, ohne dass man Verletzung erfährt. Und weil das eben so ein verletzliches Thema ist, schießt man dann immer, damit man ja nicht auf der primären Emotion angreifbar ist. Aber die primäre Emotion ist eben der Antreiber für den ganzen Teufelsdialog, für den ganzen Tango, in dem sie sich befinden, den sie gemeinsam tanzen, samt Protestpolka.
Eine Frage habe ich noch, Anna. Was möchtest du noch sagen?
Ich möchte Danke sagen, dass ich heute bei dir eingeladen war. Was ich für die Paare oder auch Single-Menschen da draußen sagen möchte, hey, wenn euch irgendwo was drückt, sei es der Schuh oder der Zahn, meistens geht man raus und holt sich irgendeine Hilfe. Entweder man geht zum Hervis und kauft sich einen Neinschuh oder lässt sich dort eine Beratung geben und nimmt eine Einlagsohle dazu und es funktioniert wieder mit dem Schuh. Oder man geht, wenn man Zahnschmerzen hat, zum Zahnarzt und lasst sich's anschauen und nimmt vielleicht eine andere Zahnbürste her fürs nächste Mal und es passt wieder. Also macht es mit euren Beziehungen auch so. Es muss nicht nur die Beziehung sein, es kann eben auch die Beziehung zu sich selbst sein, deshalb Single-Beratung, aber wenn euch irgendwas auf der Seele drückt oder ihr spürt es im Brustkorb, weil oft einmal fühlt es sich an, und das beschreiben die Paare auch so, es fühlt sich an, wie wenn man jemand die Kehle zuschnüren wird. Wenn er dieses und jenes sagt, dann fühlt es sich an wie ein Faustschlag. Wenn sie zu spät nach Hause kommt, dann fühlt sich das an wie, oder mir läuft es kalt über den Rücken. Und ja, man spürt es im Körper. Und wenn ihr das spürt, dann ihr müsst nicht damit klarkommen, allein. lasst euch von außen einen Input geben. Und genau dafür sind wir Beraterinnen da. Also das muss nicht dann ein Jahr lang Therapie sein, sondern man kann einfach mal für ein Einzelgespräch hingehen, schaut einmal, was die Themen sind, lasst sich von außen einen Input holen und kann damit einfach vielleicht ein Stück weit besser in der Beziehung mit sich selbst oder in der Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin sein. Und es muss auch nicht immer eine Person sein, die dafür Geld verlangt. Man kann auch vielleicht mit Freunden, vielleicht mit Eltern, vielleicht mit Großeltern, in Selbsthilfeforen im Internet, vielleicht spuckt da die KI irgendwas aus, aber macht's einfach was. Bleibt's nicht stillstehen.
Sehr, sehr schön gesagt. Ich würde das Gespräch zusammenfassen mit: die Anna bietet Hoffnung und Heilung. Würde jetzt einfach mal sagen, in gewissen Bereichen.
Ja, Heilung ist immer schwer, weil Heilung heißt, dass davor was krank war. Und ich habe einen sehr ressourcenorientierten Ansatz oder einen sehr ressourcenorientierten Blick auf die Paare. Ich finde, die haben alle echt voll viele Kompetenzen. Und Heilung klingt für mich eben immer so, als hätte ich davor gesehen, okay, da ist was krank. Ich würde eher sagen, ich hilf den Paaren in ihrer Kompetenz, dass sie die wirklich gut ausbauen können.
Sehr, sehr schön gesagt. Und auch sehr, sehr wichtig, weil wir alle streben, glaube ich, tief im Inneren nach Beziehungen, nach menschlichen Beziehungen, nach Kontakten und eben auch nach Sicherheit. Und mich hat sehr gefreut, ich konnte wahnsinnig viel lernen. Auch viele Autorentitel konnte ich mitnehmen. Und vielen Dank. Es war sehr informativ, sehr tief auch zu gewissen Teilen. Also ich glaube, dass du sicher einen großen Beitrag leistest für viele Menschen, Paare und auch Singles da draußen. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit, Anna.
Danke, Robert.